ich habe bis dahin, und das klingt jetzt echt radikal, aber nicht einmal irgendwie draußen im Restaurant in Deutschland gegessen. Das gab's einfach nicht. Also das gab's zu meiner Kindheit nicht, zu meiner Jugend. Und dann saßen wir da zu Tisch und ich habe mir Gedanken gemacht, wie halten die ihre Messer und Gabel und wie halte ich's? Und dann habe ich angefangen abzugucken. Du willst ja nicht negativ auffallen. Du willst ja nicht irgendwie als der Depp auffallen, der nicht weiß, wie man mit Messer und Gabel isst.
Bei My Grand Story spreche ich mit Menschen, die mit ihrer Lebensgeschichte unser Weltbild auf den Kopf stellen und Schubladendenken eindrucksvoll durchbrechen. Ich bin Yusuf Breschner, Deutsch-Afghane, Flüchtlingskind, Startup-Investor und euer Host. Willkommen bei My Grand Story. Heute mit der Story von Cihan Sügür. Liebe HörerInnen von Migrant Story, bevor es gleich losgeht mit der nächsten Folge, eine kurze Bitte, die uns sehr helfen würde. Abonniert unseren Kanal und schenkt uns eine Bewertung in eure Podcast-App, wie zum Beispiel Apple Podcasts oder Spotify. So könnt ihr uns auf ganz einfache Art und Weise unterstützen. So, und jetzt kann die nächste Folge beginnen. Unser Weltbild wird gezeichnet durch unsere Erfahrungen, Erlebnisse und das, was wir für möglich erachten. Dieses Weltbild stellt eine Art persönliche Landkarte dar, was wir glauben sein zu können, wie wir unsere Mitmenschen, Umwelt und Gesellschaft wahrnehmen und ob wir vermeintlich an Grenzen stoßen werden oder nicht. Heute sprechen wir mit einem, dessen Weltbild sich nicht drastischer hätte verändern können. Cihan Sügür hat eine bemerkenswerte Reise beschritten von der Baustelle zum ausgewiesenen Experten für digitale und agile Unternehmenstransformation. Cihan ist heute Head of Corporate Development and Strategy bei der IT-Tochter MHP der Porsche AG und bekleidet mehrere ehrenamtliche Posten. Er ist Young Leader der Atlantikbrücke und gewann 2020 den CIO Young Talent Award, das ihm ein Stipendium für einen MBA an der renommierten WHU, der Otto Beisheim School of Management, verschaffte. Lieber Cihan, herzlich willkommen bei Migrant Story.
Vielen Dank für die Einladung, lieber Yusuf.
Dein Name hat mein Interesse geweckt und deshalb habe ich nachgeforscht. Cihan ist ein türkischer Vorname persischer Herkunft mit der Bedeutung Welt, Weltall, Universum. Es gibt einen sehr, sehr bekannten Vertreter, Shah Jahan. In dem Fall nicht Cihan, sondern Jahan, Erbauer des Taj Mahals und Mogul-Kaiser im Indien. Weshalb haben deine Eltern sich für diesen Namen entschieden?
Also den Namensvetter kannte ich noch nicht. Insofern vielen Dank dafür, Yusuf. Das war tatsächlich der Wunsch meiner Mutter, die als Kosenamen tatsächlich meine Welt, mein Ein und Alles, mein Universum ein bisschen also auch dick aufgetragen. Aber tatsächlich war das der Wunsch meiner Mutter. Und so viele Cihans sind mir auch noch nicht über den Weg gelaufen im Leben. Insofern bin ich dankbar für diese Namensgebung.
Du hast es erwähnt, deine Mama hat dir diesen schönen Namen gegeben. Deine Eltern sind türkische Einwanderer. Du selbst bist in Dortmund geboren und dort auch aufgewachsen. Wann sind deine Eltern nach Deutschland gekommen?
Unsere Geschichte ist eigentlich eine klassische türkische Gastarbeitergeschichte. Also mein Großvater ist Anfang der 70er tatsächlich hergekommen, um unter Tage als Malocher, als Kumpel zu arbeiten. Wie es halt so war, hieß es, ich gehe mal und dann komme ich bald zurück und dann ist das Thema Deutschland geklärt. Ja, so war es dann nicht. Er ist gegangen und ein paar Jahre später hat er dann Frau und Kinder nachgeholt. Meine Mutter war in der Zwischenzeit 12 Jahre alt und kam dann nach Deutschland Mitte der 70er Jahre und hat hier ihr Leben bestritten. Mein Vater kam dann ein bisschen später, erst Ende der 80er, auch durch familiäre Verhältnisse. Mein Vater ist selber als Waisenkind aufgewachsen und wurde ein Stück weit getragen durch seine Familie, durch seine Umgebung. Und dann hat man, als es dann hieß, okay, da gibt es eine Möglichkeit, irgendwie jemanden nach Deutschland zu schicken, hat das Ticket dann der Jüngste in der Familie, also im wahrsten Sinne des Wortes, das Ticket der Jüngste in der Familie und der am bedürftigsten, wenn man so will, bekommen. Und so ist mein Vater hergekommen.
Und das war in den 70er Jahren?
Das war in den 70ern, also wie gesagt, meine Mutter in den 70ern, mein Vater in den 80ern. wenn du so willst, beide dann zweite Generation türkische Gastarbeiter und ich dann letztendlich in der dritten. Und die Themen, die damals hatten, glücklicherweise haben wir die heute alle schon längst überwunden. Aber um nur einige Beispiele zu nennen, wir haben bis in die 2000er hinein auf 40 Quadratmeter Zwei-Zimmer-Wohnung gelebt, mit dann zuletzt drei Geschwistern. Meine Eltern haben Tag und Nacht geschafft, meine Mutter bei Westfleisch im Ruhrgebiet als Bandarbeiterin in der Fleischproduktion, mein Vater als Schweißer, also beide sehr harte Jobs, und der Arbeitsethos, der mich heute durchs Leben trägt, ist auch genau der Arbeitsethos, den meine Eltern eigentlich mir vorgelebt haben, ja. Und zwar, dass man im Prinzip es gibt ein türkisches Sprichwort, das heißt, die Arbeit ist das Spiegelbild deiner Seele eigentlich, ja. Also, dass du dich ein Stück weit auch dadurch definierst, welchen Wertbeitrag du in der Welt hast und was du kannst, welche Talente du hast. Und das ist für mich, wie gesagt, heute noch sinnbildlich als Arbeitsethos, wirklich, dass harte Arbeit sich auszahlt und man dann vielleicht die ein oder andere Extrameile geht. Meine Eltern sind sie gegangen, ja, also von der Frühschicht bis in die Nachtschicht, alles miterlebt. Und heute versuche ich das in meinem Arbeitskontext weiter und fortleben zu lassen.
Cihan, versetz uns doch bitte in deine Kindheit und Jugend zurück. Wie war es in den 90er und 2000er Jahren in Dortmund, der größten Stadt des Ruhrgebiets, aufzuwachsen?
Nun ja, also wenn ihr Dortmunder Nordstadt googelt, dann wisst ihr schon genau, worum es sich dabei eigentlich handelt und welches Umfeld da teilweise bis heute noch besteht. Ich bin groß geworden in einer türkischsprachigen Familie. Ich habe zum ersten Mal Deutsch in der Grundschule erst gesprochen und habe es dann auch tatsächlich erst gelernt. Für mich in meiner Jugend war völlig unklar, wohin die Reise geht. In meinem Umfeld, mein Vater Schweißer, meine Mutter Fabrikarbeiterin und auch sonst, also dass jemand mal studiert hätte oder irgendwie anders geartet einen sophisticated Job hat, völlig ausgeschlossen, weil einfach das Umfeld nicht da war. Das Umfeld war das gleiche, wie es halt auch in den Jahrzehnten vorher durch meine Eltern geprägt war, türkische Gastarbeiter. Und das höchste der Gefühle, und daran, an diese Szene kann ich mich heute noch sehr, sehr gut erinnern, und sie ist fast schon sinnbildlich, auch für meine weitere Karriere, dass es in der lokalen Moscheegemeinde, da geht man regelmäßig rein und raus, und dann hieß es, guck mal, siehst du den da hinten? Der hat eine Ausbildung zum Energieelektriker bei Opel angefangen, in Bochum. Das war da gleich bei uns ums Eck. Und das war so, wow. Also wie krass kann man sein? Der hat eine Ausbildung bei Opel in Bochum. Ja, das war so, das war Sky's the Limit für uns. Ja, also unser Limit, wenn man so will. Und fortfolgend, wie dann die Schule ganz okay lief, ja, also ich hatte ganz gute Noten und das dann auch für meine Lehrer irgendwie klar war, okay, wäre jetzt schade um den Jungen, wenn er irgendwie nicht weiß, wohin, haben sich dann meine Lehrer, also Frau Schuchert und Herr Piepenreier, also wenn die diesen Podcast noch hören, dann liebe Grüße gehen raus und große Dankeschöne auf jeden Fall. Die haben mir den Weg im Prinzip freigemacht und mich auch ein Stück weit ermuntert, an mehr als nur an eine Ausbildung zu denken. Mhm. Ja, weil für mich war klar, okay, du machst die Schule und dann machst du Ausbildung und dann schaffst du, ja. Also das war so der Weg. Aber dass man, ich sag mal, und rein semantisch, ja, das Wort Studium und diese abstrakte Vorstellung davon, dass man Jura studieren könnte, wohinter ja sich keine Berufsbezeichnung befindet, allein die war schon eine Hürde, ja. Für mich war, du machst die Ausbildung und dann machst du diesen Job, dass man Jura studiert und danach Rechtsanwalt sein könnte. Also das war kein Begriff, ja. Das Gleiche mit der Informatik, in der ich mich ja jetzt im Prinzip quasi befinde, nachdem ich mit vielen glücklichen Zufällen diesen Weg eingeschlagen bin. Ich konnte schon immer irgendwie gut mit Computern, ja, so der Routerbeauftragte zu Hause und auch bei der Familie, ja, immer der, den man gerufen hat, wenn es irgendwie was zu einrichten galt. Und dass man daraus aber irgendwie eine Profession entwickeln könnte, die zufällig Informatik heißt und man damit dann auch wirklich was machen kann, völlig unklar, ja, weil weiß er nicht so. Und meine Zukunft, beziehungsweise meine Vergangenheit war eigentlich genau dadurch geprägt, dass die Zukunft völlig unklar war.
Wie war das für dich? Deine Eltern haben, wie du sie ja selber schon gesagt hast, malocht, also wirklich sehr, sehr harte Arbeit verrichten müssen. Hast du für dich in deinem familiären Umkreis immer wahrgenommen, ja, wir sind rein vom sozialen Status oder von der finanziellen Situation sind wir anders als jetzt vielleicht die Freunde in der Grundschule, später dann im Gymnasium? Oder hast du das so überhaupt gar nicht wahrgenommen?
Also das härtere Leben, das hat sich eigentlich da am meisten bemerkbar gemacht, wenn man dann mal die wenigen Male, die man irgendwie mit seinen deutschen Freunden, wenn man das so sagen kann und möchte, wenn man mit denen mal sich näher gekommen ist im Kontext Familie oder auch mal zu Hause eingeladen, um dann festzustellen, wie es bei denen zu Hause aussieht oder dass jemand ein eigenes Zimmer hat zum Beispiel. Ja? Also wir haben, bis ich 14 Jahre alt war, mit meinen drei Geschwistern in einem Zimmer uns das Zimmer geteilt. Ja? Und Privatsphäre oder irgendwie eigener Tisch oder sonst irgendwas, wo man seine Hausaufgaben hat. No way, das war einfach nicht da. Ja? Also, und ich kann mich noch sehr gut an das Leidwesen meiner Eltern erinnern, wie sie irgendwie, damals hieß es Viterra, ich glaube heute ist es die Vonovia, wie sie da beim lokalen Dienstleister oder lokalen Office vor Ort Schlange standen, um eine größere Wohnung zu bekommen, sie aber nie bekommen haben, weil es immer hieß, die Türken wohnen in der Gegend und aus der Gegend kommen sie auch nicht raus. Ja, die sollen da bleiben. Ja, und das hast du natürlich in der Kindheit nie verstanden und für dich war das völlig selbstverständlich. Wir Türken wohnen halt hier, so. Dass wir heute die Hände über den Kopf schlagen und sagen, verdammt, wie konnten sich nur Ghettos entwickeln, das guckt dann keiner mehr nach hinten und sagt, okay, wir haben es ja von der Governance her tatsächlich so aufgebaut und jetzt wundern wir uns, dass es so geworden ist. Mhm. Anders, wie es mit materiellen Dingen natürlich war. Also ich wusste genau, meine Eltern, die arbeiten sich dumm und dämlich, ja, sind mit null sowohl finanziellem als auch sozialem Kapital ins Leben gestartet und haben sich alles from the scratch neu erarbeiten müssen. Also alles, ja, hochverschuldet in die Ehe irgendwie gegangen, weil es halt nicht anders ging, weil auch die Familie da nichts beigesteuern konnte. Und dann beide, also wirklich absurd intensiv im Schichtdienst. Meine Mutter ist seit meiner Kindheit um 4 Uhr morgens immer aufgestanden zur Schicht. Dann ist sie wiedergekommen und dann ist mein Vater zur Schicht. Ja, so zwischendurch hat Oma noch auf uns aufgepasst und ansonsten relativ früh dann als ältester Sohn von 4 Geschwistern, dann bist du dann selber in der Verantwortung, dann dich um die Geschwister zu kümmern und übernimmst dann auch sehr viel Verantwortung. Und das sind, glaube ich, so einige der Akzente, mit denen man sich vorstellen kann, ein Stück weit, welche Kindheit da Realität war.
Und das heißt dann eben auch als Ältester Verantwortung übernehmen und die Eltern unterstützen, indem du beispielsweise immer auf die Baustelle gegangen bist. Ist das so?
Tatsächlich genau so und die Eltern, ich glaube, das kennen wahrscheinlich viele Migrantenkinder, dass man so ein Stück weit der Anwalt der Familie ist und den ganzen Briefverkehr von bis irgendwie für die Eltern macht. Und meine Eltern, die haben dann auch da mit der Genügsamkeit und mit dem eisernen Willen sich irgendwann ein Grundstück gekauft Anfang der 2000er und dann, weil wir keine größere Wohnung von den Wohnungsbaugesellschaften bekommen haben, aus dieser Not heraus dann im Prinzip, okay, wir kriegen nichts, das heißt, wir müssen es uns selber bauen oder kaufen. Daher kam das, ja. Also ist ja auch ein super interessanter Sprung an der Stelle. Und mein Vater, selber handwerklich begabt, hat quasi alles am Haus selber gemacht, also wirklich alles. Und da war ich im Prinzip, also mein 15., 16. Lebensjahr ist quasi voll da drauf gegangen. Morgens zur Schule, nachmittags zurück und dann auf die Baustelle mit Vater Fliesen legen und irgendwie und Mauern hochziehen. Und das war dann auch für mich quasi eigentlich die Vorbereitung, wo ich dachte, okay, das ist dann jetzt also meine Zukunft, ne? Das ist mein Job, das macht der Vater schon immer und dann mache ich es jetzt auch und jetzt bauen wir unser Haus und als nächstes mache ich eine Ausbildung bei da, wo mein Vater auch ist und dahin geht dann die Reise, ja, so und für mich war das dann eigentlich das Zielbild für meine Zukunft.
Wer hat dich denn besonders geprägt? Du hast ja auch deine Großmutter erwähnt, die jetzt mittlerweile hochbetagt ist. Gibt es da so eine besondere Bezugsperson, die dich maßgeblich geprägt hat?
Ich würde schon sagen, dass tatsächlich meine Mutter an allererster Stelle an diesem Punkt steht, weil unlikely als Frau, ja, gerade in diesen Migranten-Communities, wo man ja dann immer landläufig gerne vorwirft, dass Frauen eine andere Stellung, Position und so weiter hätten, very unlikely. Bei uns war die Mama Mann im Haus, ja, wirklich war die Sprungfeder zu Hause eigentlich. Und noch heute ist es teilweise so. Und für mich ist das eigentlich lange auch Antrieb gewesen, zu Beginn meiner Karriere und auch fortfolgend, dass ich meiner Mutter sehr früh durch meine dann erworbenen finanziellen Möglichkeiten, weil ich in Lohn und Brot gekommen bin, die Möglichkeiten offenlegen wollte, selber dann im Arbeitsleben zu reduzieren. Ja, also 35 Jahre Fließbandarbeit, gleichzeitig noch 4 Kinder auf die Welt gebracht und wirklich hier sich nie und niemals irgendwas zu Schulden kommen lassen, aber trotzdem mit einer gewissen Angst durchs Leben zu gehen. Ah, ich trage ein Kopftuch. Wollen die mich hier überhaupt? Bin ich hier zu Hause oder sollte ich vielleicht in die Türkei zurück, wenn meine Kinder groß genug sind, finde ich sehr, sehr bedauerlich und schade. Und deswegen versuche ich, sie da voranzutreiben, dass sie hier zu Hause ist und versuche ihr auch die sowohl finanziellen als auch sonst die Freiheiten möglich zu machen, dann auch das Leben nach so viel harter Arbeit dann auch ja in Würde gestalten zu können.
Und dieses maßgebliche Prägen durch deine Mutter, worin äußert sich das insbesondere?
Ich nenne es so ein bisschen so durchs Leben gehen wie eine Ameise. Ja, und das ist für mich, egal wo ich irgendwas sehe, sei es zu Hause im Haushalt, sei es aber auch im Job, im Office, wenn Dinge zu tun sind, dann schaffe ich sie weg. Ja, also nichts irgendwie auf morgen verlegen oder ach nee, jetzt kann ich gerade nicht und jetzt lege ich mal die Füße hoch und entspanne und so weiter. Ist vielleicht auch gar nicht fair sich selbst gegenüber, das weiß ich auch. Das ist teilweise für mich dann auch schwierig, da die Balance zu halten. Ist auch ein Thema mit meiner Frau ganz oft. So, hey, jetzt raste doch mal. Dann sage ich, nee, wer rastet, rostet, ja, also Vollgas weiter. Ich weiß auch, dass das vielleicht nicht für alle Ewigkeiten geht, weil man dann nicht mehr die Energie hat, aber trotzdem ist das so was, was sich bemerkbar macht und ich glaube wahrscheinlich auch noch lange bemerkbar machen wird, dass ich sage, okay, wenn meine Mutter 35 Jahre lang morgens um 3-4 Uhr aufgestanden und nach Oer-Erkenschwick in die Fabrik gehen konnte, um Fleisch zu produzieren, was dann später im Aldi in der Kühltheke liegt und dadurch mein Leben, das Leben meiner Geschwister und unser Leben maßgeblich vorantreiben konnte und da auch nicht irgendwie, oh shit, jetzt kann ich aber nicht oder sonst irgendwas gemacht hat und parallel 4 Kinder großgezogen, wirklich dieser Gesellschaft so ein großes Geschenk gemacht hat und machen konnte, dann wer bin ich denn in diesem privilegierten Umfeld, das ich habe, mit doppeltem Boden und dreifachen Netzen und wirklich das Umfeld, was ich habe und so weiter, dass ich sage, oh nee, jetzt brauche ich aber eine Pause oder so. Ja, also das ist so, weil ich auch echt emotional, wenn ich daran denke und diesen Antrieb möchte ich mir auch nicht nehmen lassen von nichts und niemandem, dass ich sage, okay, das ist der Ethos, mit dem ich durchs Leben gehe und gleichwohl natürlich auch die Realitäten von 2023 für mich einbeziehe. Wenn ich jetzt irgendwie mir einen Kaffee für, keine Ahnung, 3,50 € nehme und diesen Luxus mir gönne, für mich ist es ein Luxus, weil es für meine Mutter ein Luxus war, weil es für meine Eltern immer ein Luxus war, dann weiß ich, dass der mich nicht arm macht, vielleicht, aber gleichwohl, wenn ich ihn nehme, dass ich dann immer auch dran denke, shit, ey, also diesen Luxus hatten meine Eltern nicht, ja, und diese Genügsamkeit, die ist Fluch und Segen zugleich.
Gib uns doch bitte so ein bisschen Hintergrund hinsichtlich deines schulischen Weges. Oftmals gibt es ja immer wieder die wiederkehrenden Geschichten. Entweder man hat beispielsweise ähnlich einem Wolfgang Wernsdorfer Legasthenie und kommt dann aufgrund dieser sprachlichen Barrieren nicht ins Gymnasium, bekommt nicht die Empfehlung oder eben aufgrund des Arbeiterhintergrunds wird einem auch hier nicht die Empfehlung gegeben, ins Gymnasium zu kommen. Wie war das bei euch, bei dir? War das auch ein Thema?
Das war tatsächlich auch ein Thema. Also für mich war das Gymnasium also etwas Unerreichbares. Und für uns war damals Realschule schon echt ein Ding. Ja, boah, ey, dein Sohn geht auf die Realschule. Wow, cool. Also nicht um irgendwas zu schmälern oder das zu bewerten oder sowas, um Gottes Willen, das maße ich mir gar nicht an, aber das war damals schon echt ein Ding und dann mit dem Ende der Realschule war natürlich die Frage, machst du nochmal allgemeinbildendes Abitur oder wohin geht's und damals gab es dann so fancy Themen wie Berufskolleg und Abitur und eine schulische Ausbildung gleichzeitig und weil ich mir ein Gymnasium nicht zugetraut habe, weil wie denn auch, also ich sehe mich da nicht und das ist völlig ausgeschlossen, dass ich das auch irgendwie herstellen kann, dann auch wirklich auf dem Gymnasium gut zu sein. habe ich dann das Berufskolleg angetreten. Und damals, das war ein ganz interessantes Projekt, wie ich fand, Abitur und eine schulische Ausbildung zum technischen Assistenten für Betriebsinformatik am Konrad-Klepping-Berufskolleg in Dortmund. Und das waren im Prinzip die ersten Gehschritte Richtung Technologie, Richtung IT, Richtung Informatik, wo ich das, was ich schon ganz gut konnte, nämlich mit Computern arbeiten irgendwie, dann in der Schule weiter vertiefen konnte. Und dann hatte ich plötzlich mit 16, 17 in der 11. Klasse BWL und Technik als Fach in der Schule. Ja, war für mich da bin ich drin aufgegangen, weil ich konnte im Prinzip das, was ich vom Elternhaus ein Stück weit, ne, also das sehr Praktische im Prinzip da schon mit reinbringen. Wir hatten in der 11. Klasse BWL Organschaften, ne, was ist eine GmbH, was ist eine KKG und so weiter. Und zeitgleich habe ich mit meinem Vater, saßen wir da und haben Verhandlungen mit Elektrikern über mehrere tausend Euro durchgeführt. Und ich habe mich immer interessiert, wie kommt so ein Kaufvertrag eigentlich zustande und was ist ein Kaufvertrag und so weiter. Und so bin ich so langsam durch im Prinzip, was man sagen würde, okay, der Junge muss da in der Jugend irgendwie mit dem Papa arbeiten und sich da, weil Papa auch nicht so gut Deutsch spricht, in die Verhandlungen mit erwachsenen Männern rein und für Papa dann verhandeln und so weiter. Das konnte ich dann übertragen in der Schule auf sehr praktisches Arbeiten im Kontext BWL zum Beispiel. Und dann war der Weg dann auch kein weiter mehr, ein duales Studium zu machen, weil quasi das Abitur schon dual war. Und auch das aber war völlig unklar, ehe mir jemand im Bekanntenkreis völlig zufällig kennengelernt, im Prinzip reingesungen hat, pass auf, du machst jetzt hier schon ein duales Abitur, du kannst gut mit Technologie, guck doch mal, dass du ein duales Studium zum Beispiel bei IBM machst und da deinen Weg gehst. Am selben Tag bin ich nach Hause, habe gegoogelt IBM duales Studium, habe geschaut, was es dafür braucht. Ein Lebenslauf, ein Motivationsschreiben, habe mich hingesetzt, ein Lebenslauf und Motivationsschreiben runtergeschrieben. Noch nie mit jemandem vorher irgendwie das gescreent oder prüfen lassen, geschweige denn selber vorher schon mal sowas gemacht. Also wirklich, ich habe die Dateien heute noch. Und manchmal, wenn man so in Nostalgie verfällt, seine alte Festplatte anschließt, gucke ich rein und denke mir, oh shit, also wirklich, ne, da hat der kleine Jihan in seinem Kinderzimmer, zwischenzeitlich waren wir dann umgezogen in das Haus, was meine Eltern bauen konnten. Also wirklich aus dem Drive dieser Empfehlung heraus, diese Dokumente geschrieben, hat sie abgeschickt, eine Woche später Einladung zu einem Online-Assessment bekommen, das dann auch wirklich komplett planlos einfach, ne, ja, ich habe da die Einladung bekommen, gut, dann mache ich das jetzt mal, ne, mit niemandem gesprochen, abgesprochen oder sonst irgendwas. Zwei Wochen später die Einladung zum Einstelltag in Stuttgart bei IBM in der Zentrale bekommen und an dem Abend dann den Vertragsangebot für ein duales Studium im Kontext IT-Consulting und Wirtschaft, was ein komplett neues Leben mir eröffnet hat. Ja? Mhm. Ich weiß doch ganz genau, wie ich da meine Eltern angerufen habe und gesagt, ey, die haben mich genommen. Vater gleich Telefon erstmal morgen, ich sag, was ist denn mit Vater los? Ja, der kann gerade nicht. Der heult. Mhm. Der kann gerade nicht.
Vor Freude oder weil...
Ja, sicher, vor Freude, weil es völlig so, ne, also auch in der Zwischenzeit, wie der Prozess dann ging, ey, ich mache vielleicht ein duales Studium und dann gehe ich zu IBM und dann ziehe ich um nach Stuttgart, ne, und dann musst du dir vorstellen, also in diesem Leben, was du gerade in den letzten Minuten gehört hast, dieser Jihan, der wächst so ein bisschen aus der Schale raus und sagt, ich mache jetzt ein duales Studium bei IBM in Stuttgart und dann geht's ab und die Eltern, na komm, ne, also träum weiter, kannst mal schön knicken, wer nimmt dich denn schon, ne, und was weißt du denn überhaupt und was hast du denn so, also nicht, dass sie mich runtergezogen hätten, oder mir das nicht zugetraut hätten. Es war einfach so far away, such a stretch, dass so, boah, unser Sohn ist echt am Träumen, ne? Aber gut, lass ihn mal träumen. So, und dann kam die Unterschrift. So.
Und dann ist es tatsächlich so, 19 Jahre bist du alt und verlässt das Familienhaus und kommst nach Stuttgart in eine doch verhältnismäßig andere Welt, ja, ins schöne Baden-Württemberg, mit auch dem entsprechenden Stuttgarter Slang und so weiter und so fort. Was war das für eine Welt für dich?
Man hört es ja jetzt, also teilweise bin ich auch schon am Schwäbeln, was mir echt auch ein Dorn im Auge ist, aber das rutscht mir dann so raus. Aber Spaß beiseite, also ich bin im Prinzip, ich kann mich noch sehr genug an das One-Way-Ticket erinnern, wie ich dann von Dortmund nach Stuttgart bin und hier dann mich in einer Welt vorgefunden habe, amerikanischer Großkonzern. Ja, ich war 18 Jahre alt, als ich bei IBM unterschrieben habe und hier dann ein Umfeld hatte, das sehr stark darauf getrimmt war, Überwindung von Barrieren, ja, und Employability. Also das war von Tag 1 bei IBM Employability. Ihr seid jetzt hier, aber für den Rest, was ihr hier macht in eurer Zeit bei IBM, seid ihr selber verantwortlich. Ja, also diese Eigenverantwortung, die ja quasi, ich sag mal, mir in die Wiege schon gelegt ist, auch weil es nun mal keine Extras und keinen doppelten Boden und so weiter gab, die ist da nochmal institutionalisiert worden. Und dann hieß es im dualen Studium, 3 Monate studieren, 3 Monate arbeiten, und die Station, wo ihr arbeitet, die findet ihr euch selber, die sucht ihr euch selber und da kümmert ihr euch drum und dann gestaltet ihr so eure Praxiseinsätze. Und ich bin, ich weiß noch ganz genau, die erste Woche war dann so ein Get-Together und so eine Intro-Woche. Und dann saßen wir da zu Tisch und ich habe mir Gedanken gemacht, wie halten die ihre Messer und Gabel und wie halte ich's? Und dann habe ich angefangen abzugucken.
Weil du in dem Fall sofort erkannt hattest, ich bin hier jetzt in einem anderen Umfeld, es ist ein anderes Setting, professionelles Setting, und ich muss so schnell wie möglich adaptieren und mich anpassen? Oder war das einfach nur, weil dir aufgefallen ist, ich weiß nicht, wie ich mich hier so richtig zurechtfinden habe?
Ich habe neulich erst nochmal drüber nachgedacht. Das war ein Thema im Gespräch mit Freunden. Ich habe bis dahin, und das klingt jetzt echt radikal, aber nicht einmal irgendwie draußen im Restaurant in Deutschland gegessen. Ja? Das gab es einfach nicht. Also das gab es zu meiner Kindheit nicht, zu meiner Jugend nicht. Das gab es einfach nicht. Ne? Wenn wir da mal gegangen sind, sind wir zum Döner, so. Ja. Aber wo man im Prinzip sitzt, hier Messer und Gabel und der ganze Kram, ja. Also dieses Setting, never been there. Ja, so. Das höchste der Gefühle war dann, also wirklich, das bei uns, das gab es nicht. Auch da wieder die Genügsamkeit. Wenn wir das machen, dann in der Türkei im Urlaub, weil da sparen wir jedes Jahr drauf hin und das sind dann so 2-3 Wochen, wo man sich dann was gönnt. Ja, aber die anderen 11 Monate im Leben nicht. Da gönnen wir uns nichts. Und wenn es dann mal, dann ist das höchste der Gefühle irgendwie Brötchen vom Bäcker zum Ramadan oder so, beim Frühstück dann, ja. So. Aber mehr nicht. So. Und dann sitzt du da in so einem Umfeld, das erste Mal mit so vielen Deutschen zu Tisch. Ja, es ist tatsächlich, klingt so hart, aber es ist tatsächlich so. Zum ersten Mal am Tisch mit fast ausschließlich Deutschstämmigen. Ja, und dann fragst du dich schon, okay, gibt echt keinen hier, der so aussieht wie ich, der vielleicht auch so eine Geschichte hat wie ich und sich verhält wie ich. Und ich glaube, damals war ich natürlich nicht so mutig wie heute, um dann auch meine eigenen Akzente und Impulse zu setzen und auch mal Dinge irgendwie zu hinterfragen und in eine andere Richtung zu entwickeln. Sondern damals hast du gesagt, also wenn es so ist, dann ist so und dann sehe ich zu, dass ich auch so werde. Und dann, wie gesagt, fängst du halt an abzugucken, Haltung, Sprache, Attitude, alles drum und dran und versuchst das so schnell wie möglich aufzusaugen, um nicht aufzufallen. Du willst ja nicht negativ auffallen, du willst ja nicht irgendwie als der Depp auffallen, der nicht weiß, wie man Messer und Gabel isst, während, keine Ahnung, das und das Essen kommt und sowas. Ja, also das sind dann so Themen, die dir im Kopf rumkreisen und da hast du dich noch keine Sekunde mit dem Studium, mit der Zukunft, mit Praxiseinsatz oder sonst welchen Themen beschäftigt.
Und sind das Dinge, die du dir selber beigebracht hast, in Anführungsstrichen, oder haben dir deine Eltern gesagt, hör mal zu, du kommst jetzt in ein anderes Umfeld, du warst ja noch sehr jung, 18, 19 Jahre, und schau mal, dass du offen bist, schaust, was die anderen machen und das entsprechend schnell aufnimmst und adaptierst?
Also, das klingt echt absurd, aber ich kann mich auch da wieder sehr gut an eine Szene mit meinem Vater erinnern. Da war ich dann schon 1-2 Monate da. Und er sagte dann, Junge, pass auf, du bist da jetzt in so einem anderen Umfeld und so. Und ich kenne mich da nicht so gut aus. Ja, war da noch nie in sowas. Aber was ich dir sagen kann, wenn du jetzt durch die Gänge da läufst, ich habe denen dann so Fotos gezeigt, ne, hier sieht es aus bei der IBM-Zentrale und so weiter. Dann sieh zu, dass du da nicht so lahmarschig, sorry for my French, durch die Gänge schlenderst, sondern immer straighter Schritt und immer zügig. Wirklich, so banal, ne? Aber das habe ich mir beibehalten, schon immer. Also, wenn ich hier durch, auch egal durch welches Office ich seitdem gegangen bin, dann gehe ich immer erhobenen Hauptes, straighter Schritt und immer mit einem Ziel. Ja, so irgendwie schlendern oder als nachlässig irgendwie, ne, was man dann so als solches empfinden könnte. immer darauf geachtet, dass das nicht passiert. Und other than that, also Ehrlichkeit, Zielstrebigkeit, Sorgsamkeit und auch so ein Stück weit sich auf die Entwicklung einlassen, das ist das, was eigentlich also mit meinem Umzug praktisch schon im Prinzip mir in die Wiege gelegt worden ist. Und ganz oft ist es dann sehr schwer, den Eltern zu erklären, was man denn eigentlich macht. Ne? Man studiert halt irgendwie Wirtschaftsinformatik und man hat dann irgendwie was mit IT zu tun. Dann konnten wir, selbst wenn wir nicht inhaltlich sprechen konnten, konnten wir immer über die Protagonisten sprechen. Und das war dann immer mit meinen Eltern, guck mal, mein Chef, das ist der Georg, der ist so und so, der ist so und so. Der Georg hat heute diesen Kommentar abgelassen und dann habe ich das gesagt und dann meine Mutter, ey, pass auf, ne, aber sieh zu, dass du so und so, also wirklich, das war so eine sehr interessante Art von Coaching, wo der Coach die Welt des Coaches nicht kannte, aber trotzdem sehr gute Anweisungen oder Impulse geben konnte.
Jetzt rückblickend auf diese Zeit bis zu deinem dualen Studium und auch dem Abschluss dieses dualen Studiums, würdest du sagen, es war jetzt ein Funke, der dich in eine komplett andere Spur gebracht hat, oder war es eine Verkettung von unterschiedlichen kleinen Fünkchen und Gihan hat einen komplett anderen Lebensweg genommen?
Darüber habe ich auch sehr oft nachgedacht. Also war es wirklich dieses eine Gespräch, wo mir dann der Bekannte zugerufen hat, duales Studium, IBM und geh mal in die Richtung, oder wäre so ein Weg mit einem anderen glücklichen Zufall in irgendeiner Art und Weise auch passiert und dann eine ähnliche Richtung irgendwie hätte einschlagen können. Ich glaube, es war Zweiteres tatsächlich, dass mehrere kleine Fünkchen da zusammenkamen, weil ich auch echt wie so ein laufendes Streichholz war. Also überall hätte ich mir, glaube ich, mein Fünkchen holen können, weil wie ich älter wurde, ne, und damit meine ich jetzt 15, 16, 17, mir wirklich intensiv angefangen habe, Gedanken zu machen. Und du musst dir vorstellen, wenn man diesen Horizont gar nicht hat, dann ist jede Entdeckung wirklich mindblowing, dass man dann feststellt, okay, man kann ja studieren. Hä? Wie geil ist das denn? Ne? Und dann kannst du nicht nur das studieren, sondern auch das. Oh mein Gott. Ja, also das war wirklich so mindblowing Moments, wo ich im Prinzip mich peu à peu dann in diese Welt hineingedacht habe und es dann eigentlich nur noch den letzten Anstupser im Prinzip für die IT-Richtung gebraucht hat. Aber ja, nicht aber, sondern hätte auch irgendwie vielleicht Lehramt sein können, ja, who knows. Also das war dann am Ende der glückliche Zufall und heute bin ich froh darüber, wie er gekommen ist.
Welchen Ratschlag würdest du anderen geben, die heute 12, 15 Jahre alt sind und eben genau diesen Horizonterweiterungserfahrung benötigen, um tatsächlich auch ihren anderen Weg zu gehen oder einen, der zumindest sehr, sehr viel größer weiter ist als das, was sie sich bisher für möglich erachtet haben?
Also ich glaube, im Unterschied zu den 2000er Jahren ist ja heute Stichwort Fachkräftemangel, ja, also dass irgendwie 30% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den nächsten 10 plus Jahren den Arbeitsmarkt aktiv verlassen werden und so weiter. Also das sind ja ganz andere Startvoraussetzungen für jeden Generation Z und Alpha und sonst wie, ja. Also das heißt, damals war ja, dass du einen Job bekommen hast oder eine Zusage für Praktikum, duales Studium, Ausbildung, whatever, war ja so, boah, Jackpot, ne? Also ich hab's bekommen. So, und heute ist ja glücklicherweise, ich sag mal glücklicherweise aus Arbeitnehmersicht, hat sich das Bild ja massiv gewandelt, dass genau diesen, boah, Jackpot-Moment dann der Arbeitgeber hat und sagt, okay, glücklicherweise hat er oder sie zugesagt und hoffentlich fängt er dann auch tatsächlich an, ne? So, und deshalb, das steht eigentlich vor der Klammer an der Stelle, dass man dann sagt, okay, liebe Leute, eigentlich muss hier in Deutschland zumindest, hier kann ich sprechsicher das sagen, quasi fast niemand irgendwie ohne Job dastehen, ohne Ausbildung, ohne Perspektive, weil hier ist Mangel überall, ja, so, du musst es dir eigentlich nur aussuchen, will ich in die Richtung oder in die Richtung, so, und deswegen glaube ich, dass es heute als Tipp für die Jugend dann eigentlich in zwei Richtungen einen Tipp geben müsste, nämlich in die eine Richtung grundsätzlich an den Aufstieg durch Bildung und ich sag mal, ne, diesen German Dream, dass man wirklich, wenn man sich ein bisschen hinsetzt und ein bisschen sich reinkniet und mit den technischen Möglichkeiten heutzutage, ne, einmal ChatGPT fragen und dann hast du deine Infos, was du brauchst, dass man mit den Möglichkeiten echt from rags to riches das machen kann. Das ist so das eine. Und das andere, dass man sich dann eigentlich nur noch inhaltlich aussuchen muss, in welche Richtung man gehen möchte, ob Ausbildung, Studium oder sonst wie. Ja, und das wären so eigentlich meine Tipps für eine Jugend, die vor der Qual der Wahl steht, was sie machen möchte, weil sie jeder quasi überall gerade nimmt.
Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr interessante Diskussion, weil ich mir ehrlicherweise nicht sicher bin, ob das tatsächlich heute so viel einfacher ist. Selbstverständlich, wir haben einen Fachkräftemangel, das steht außer Frage. Aber stell dir vor, der Jihan, der 12 Jahre alt war und eben auf der Baustelle hat er gearbeitet und seine Welt war geprägt von dem, was tatsächlich möglich war. Und dann weiß ich nicht, ob der Jihan, der jetzt 12 gewesen ist und eben nicht diese Fünkchenerfahrung erlebt hat, ob der dann mit 19 sich dazu entschieden hätte, auch ein duales Studium zu machen. Ich denke, das ist eine eigene Diskussion für sich. Du hattest erzählt, dass ihr jedes Jahr 3 Wochen in die Türkei gefahren seid, die Heimat deiner Großeltern. Inwieweit ist das ein Aspekt, der für euch wichtig war und der auch für dich heute noch wichtig ist?
Also ich glaube, als Kind, wenn man dann irgendwie mit den Eltern, ich sag mal, mitgeschleppt wird und dann 2, 3, je nachdem 4 Wochen dort verbringt und auch dahin fährt, im wahrsten Sinne des Wortes, man fährt mit dem Auto hin, 3200 Kilometer runter und wieder hoch, ja, und in between auch noch ein bisschen, also in total so in einem knappen Monat 10.000 Kilometer Strecke mal mindestens, ja, das war schon, also nicht der Idealurlaub, den man, wenn man dann wiederkam, irgendwie auch von seinen Klassenkameraden gehört hat, ne? Die einen waren hier im Hotel, die anderen waren da im Sauerland oder sonst wo. Ja, und wo wart ihr? Ja, wir waren in der Türkei im Dorf, ne? 4 Wochen lang, so mehr oder weniger. Wie gesagt, als Kind total so, oh mein Gott, warum denn schon wieder? Heute, auch rückblickend auf die Kindheit, ein Segen. Ja, warum? Weil zum einen war es für meine Eltern jedes Mal der Besuch in, ich nenne es immer gerne das Second Life, ja, also da machen sie dann den Hausstand auf und der fängt da an, wo er das Jahr vorher quasi aufgehört hat, also super witzig, bis heute noch, ja, und zum anderen für mich, beziehungsweise für meine Geschwister und heutzutage auch dann für meine Kinder, im Prinzip die Vielfalt, die wir ja in unserem Rucksack haben, dann im wahrsten Sinne des Wortes gelebt. Ja, also es genügt ja nicht einfach nur dann diesen Namen zu tragen, die Geschichte zu kennen, die Wurzeln zu kennen und hier und da auch die Sprache zu sprechen und seinen Kontext zu haben. Das heißt, es genügt nicht. Es ist nicht damit erschöpft, ja, sondern da ist ja noch so viel mehr und das erlebst du nur, wenn du da bist, ja, also wenn ich weiß, dass meine Eltern, meine Großeltern, meine gesamte Familie seit jeher durch Haselnüsse sich im Prinzip finanziert hat und das Ganze im Prinzip alles, was man da sieht, von Auto bis Haus bis Hochzeit und so weiter, was finanziert ist, im Prinzip aus den Feldern, aus diesen kleinen Nüsschen da kommen, die irgendwann bei dir im Nutella-Glas landen, wenn man sich das vor Augen führt und dann auch im Erwachsenenalter anfängt, darüber intensiv nachzudenken, dann kannst du gar nicht genug das Ganze gewertschätzt, gewürdigt und auch mit Präsenz vor Ort irgendwie begleitet haben. So, und wie ich so Anfang der 20er Jahre, wo ich dann auch so ein bisschen, ich sag mal, erwachsener im Kopf wurde und dann so, hey, ich habe da ja irgendwie, meine Eltern haben irgendwie so ein Dorf und da sind auch irgendwie Verwandte und die sehen irgendwie alle sehr ähnlich aus wie ich, weil es irgendwie Verwandte sind. Also die Gefühle, die du in Deutschland ja nicht hast, weil du hier kaum Verwandte hast, die sich dann da irgendwie mit Cousins und so weiter multiplizieren, die Gefühle fängst du an zu entwickeln und dann sprichst du auch die Sprache und fängst auch an, deren Leben irgendwie zu verinnerlichen. Das ist eine so massive Vielfältigkeit, also so ein Fundus, so eine Stärke. Und jetzt bin ich Anfang 30 und wenn ich mit dem Auto nach Dortmund reinfahre, die Autobahn hoch und dann so langsam Autos mit DO-Schild sehe oder ne, bei der Einfahrt in Dortmund das Westfalenschild in Gelb da hinten am Horizont rausguckt, dann kriege ich Herzklopfen. Wenn ich aber mit dem Auto die Schwarzmeerküste-Strecke entlang von Istanbul, Tosya und dann Samsun Ordu reinfahre in das Dorf meiner Eltern, dann kriege ich genau den gleichen Pulsschlag. Also und das ist etwas, wo ich jetzt beim Erzählen Gänsehaut bekomme und nicht glücklicher darüber sein könnte, dass ich diese Vielfalt habe und mit ihr jonglieren kann, wie ich es möchte, sprachlich, kulturell, vom Habitus her, wirklich das als Fund in jede Nuance meines Lebens einbringen kann. Und das, glaube ich, kann man gar nicht genug zu wertschätzen wissen.
Du hast es erwähnt, diese Aufregung, die positive Anspannung, wenn es zurückgeht, auch in die Heimat deiner Eltern, die Wertschätzung auch der kulturellen Vielfalt, die man genießen durfte. Welcher Aspekt der türkischen Geschichte ist für dich sehr faszinierend, der aber wiederum in der Geschichtsschreibung, in der Lehre hier in Deutschland überhaupt gar nicht berücksichtigt worden ist und wird?
Da fällt mir spontan ein ganz einfaches Beispiel ein. Und zwar, dass meine Familie und ich eigentlich gar keine Türken sind. Wir sind Georgier. Also meine Urgroßeltern, die sind mit dem Ende des Osmanischen Reichs, wie es dann hieß, okay, die Muslime dahin und die Nichtmuslime dahin, sind die aus Batum in die heutige Türkei emigriert worden. Und das zeigt eigentlich, und das ist für mich eigentlich so auch da wieder, Stichwort Vielfalt, ja. Also in unserem Dorf an der türkischen Schwarzmeerküste, da gibt es zwei Straßen. Die eine Straße ist die Straße der Georgier und die andere Straße ist die Straße der Türken. Und dann heißt es auch immer georgisches Essen, türkisches Essen und so weiter, ja. Also dieser Mikrokosmos an Subnationalität und Subkultur in der massiven, übergreifenden türkischen Kultur, die kennt hier keiner und wertschätzen natürlich schon dreimal nicht. So sind halt die Türken. Aber dass du ein völlig anderes Bild hast, wenn du mit einem Türken aus der Schwarzmeerküste sprichst, als wenn du mit einem aus Izmir sprichst, als keine Ahnung, Diyarbakir, ja, also so was ganz anderes. So, und deswegen würde ich sagen, die Vielfältigkeit, die Türkei selber hat und dann im Prinzip türkischstämmigen in die Wiege legt, die ist für sich genommen schon eine massive Vielfältigkeit, die hier, wie ich gerade gesagt habe, also so gar nicht erkannt wird. Also ne, ein Doppelklick rein und dann öffnen sich nochmal 82 Fenster. Das sehen wir hier halt gar nicht. So und das würde ich, wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann, ich sag mal, zumindest adressieren wollen.
Ich war erstmalig in der Türkei 2019, also doch verhältnismäßig spät. Und wir waren in Istanbul und selbstverständlich waren wir auch im Topkapi-Museum. Und da gibt es eine Landkarte und vor der stand ich mit offenem Mund. Diese Landkarte hat nämlich das Osmanische Reich aufgezeigt in der größten Entfaltung. Das heißt, vor den Toren Wiens, über den Balkan bis hin zur Türkei, der heutigen Türkei, dann bis nach Jeddah, Saudi-Arabien, Irak und bis auf der nördlichen afrikanischen Seite, bis vor den Toren Marokkos. Also eine Ausbreitung, die fast gleichzusetzen ist mit dem Römischen Reich. Und das war für mich eine Offenbarung. Also ich würde sagen, ich bin tendenziell jemand, der sich für Geschichte interessiert. Aber diesen Aspekt der türkischen Geschichte, der war mir absolut nicht bewusst. Und dass man eben auch solche Sachverhalte beispielsweise im Geschichtsunterricht überhaupt gar nicht erst mitbekommt. Das kann man interpretieren, wie man möchte, aber allein, dass das Osmanische Reich ein derart großes war, vom Byzantinischen Reich jetzt mal komplett außen vor gelassen, das sind Aspekte, die, glaube ich, sehr, sehr viel dazu beitragen könnten, auch gewisse Themen, auch so ein bisschen die Mentalität oder das Selbstverständnis als Land besser durchdringen zu können. Und also für mich war das wirklich beeindruckend und auch landschaftlich in jeglicher Hinsicht, also ganz, ganz großartig. Also als Reiseland muss ich sagen, wirklich toll. Viele haben immer mir dann gesagt, ja, uns als Familie, ja, aber wegen Erdogan wollen wir dann jetzt aber nicht in die Türkei reisen. Was ich wiederum ein bisschen schade finde, weil viele sind vielleicht auch in die USA gereist während der Trump-Präsidentschaft. Das kann man gutheißen oder nicht, aber das eine ist das Land und die Menschen und das andere ist die, sind die Regenten und das sollte man, glaube ich, meines Erachtens auch differenzieren.
Ich würde gerne zwei Sachen ergänzen, gerne. Yusuf, wenn du erlaubst.
Unbedingt.
Punkt eins ist, in dem Kontext würde ich gerne von Stefan Zweig Sternstunden der Menschheit empfehlen.
Eines meiner Lieblingsbücher.
Ey, geil, sehr gut. Mhm. Ich habe gerade nochmal geguckt, 1943, und da gibt es ja
Das ist die erste Geschichte meines Erachtens, die Eroberung Konstantinopels, ja.
Und das ist so intensiv beschrieben. Das hat mir irgendwann mal eine griechische Freundin empfohlen, dieses Buch, und fand ich in dem Kontext sehr, sehr spannend, also kann ich nur empfehlen. Und der zweite Gedanke, weil du jetzt auch Thema USA und Auswanderung und so weiter beschrieben hast, auch eine Geschichte, die meiner Meinung nach viel zu unbeachtet ist, dass im Prinzip während des Zweiten Weltkriegs der türkische Botschafter, ich glaube in Frankreich war das damals, der aber sehr nah an der deutschen Grenze gelebt hat, Necdet Kent, damals über 20.000 Juden einen türkischen Pass verschafft hat, damit sie nicht nach Auschwitz fahren, sondern nach Istanbul und somit ihr Leben retten können. Diese Geschichte, die habe ich sehr spät erst in den 20ern irgendwann zufällig irgendwo gehört. Und dann gab es da so einen Film, Turkish Passport. Und dann erstmal realisiert, welchen positiven Beitrag die Türkei offensichtlich im Zweiten Weltkrieg während der Shoah hatte. Man aber, und jetzt spreche ich von Mann, vielleicht ist es auch einfach nur mein Pech, dass ich in meinem gesamten Leben, bis ich 26, 27 wurde, von dieser Geschichte nie gehört habe. Aber ich behaupte mal, und das ist in Gesprächen mit ganz vielen, dass alle dann gucken, was, habe ich noch nie gehört. Ja, aber dass diese Geschichte Fakt ist und meiner Meinung nach, wenn man jetzt ist ganz dediziert über Türken in Deutschland spricht und so weiter, meiner Meinung nach auch einen Platz irgendwo auf dieser Erzählung haben sollte, dass man sagt, okay, es gibt schon eine große jüdische Community in der Türkei. Das ist auch da wieder durch die spanische Inquisition im Prinzip eine massive Auswanderungswelle dort vorhanden gewesen. Ja, und eine zweite massive Auswanderungswelle während des Zweiten Weltkriegs. Und ich glaube, das sind Brücken zwischen der heutigen Türkei und Deutschland, die man viel intensiver bespielen kann, um damit auch nochmal wirklich andere Seiten dieses Verhältnisses aufzumachen, weil das da ist noch so viel positives Potenzial, meiner Meinung nach. Das waren die zwei Punkte, die ich noch bringen wollte.
Absolut, ja. Und eben genau dieses Geschichtsverständnis zu schärfen und auch ein bisschen mehr proaktiv anzugehen, ist, glaube ich, sehr, sehr hilfreich, eben auch für das gegenseitige Verständnis. Kommen wir weg vom Politischen hin zu dem, was du aktuell machst. Du bist ausgewiesener Experte für Agilität im Unternehmen und auch der digitalen Transformation. Wie erklärst du deiner hochbetagten türkischen Oma, was du tust?
Gute Frage. Also ich war erst diesen Sommer wieder da und dann sagte sie auch, hey, was machst du eigentlich? Ich versuche ihr dann zu erklären, dass ohne digitale Technologien heute gar nichts mehr geht. Ja, also selbst ihre Behördengänge und Co., also das macht dann einer meiner Onkels oder meine Cousins, die haben dann im Prinzip die digitale Behördenakte auf ihrem Smartphone für meine Oma und machen das dann. Und dann versuche ich ihr das zu erklären und zu sagen, und sowas Ähnliches mache ich halt auch. So, das ist dann mal so ganz, ganz breit. Meine Eltern, mit denen kann ich noch eher dann in dem Kontext Themen erklären oder denen kann ich das noch eher erklären. Und wie ich bei Porsche angefangen habe, war halt so die Digitalisierung von Porsche vorantreiben. So, und das war dann mal, wir hatten es gerade über On-Prem und Cloud, ja, dass man die unabhängig wird von den Rechnern im Keller, sondern die Rechner in den Wolken, ja, im Internet so benutzt, ja, bis hin zur Digitalstrategie ganz übergreifend und klassisches Projektmanagement-Themen durchtreiben, ja, mit vielen Leuten sprechen, vielleicht auch mal das ein oder andere irgendwo reinmassieren, reinsingen, ja, und dann Themen in komplexen Umgebungen umsetzen.
Der Begriff Agilität, ist ja ein sehr interessanter, weil er gewisse Merkmale in einer Organisation näher beschreibt. Da geht es darum, flexibel, proaktiv, antizipativ zu agieren, um die entsprechenden notwendigen Veränderungen einzuführen. Jetzt muss man ja sagen, also Porsche ist sicherlich im ganzen Universum der VW-Gruppe noch wahrscheinlich das kleinste Unternehmen, hat aber auch schon zigtausende von MitarbeiterInnen. Ist das überhaupt möglich? Also muss man eigentlich nur sagen, naja, es gibt unterschiedliche Gradmesser von Agilität und in einem Unternehmen wie Porsche muss man das entsprechend adjustieren und anpassen, weil die Agilität, und jetzt fordere ich dich natürlich ein bisschen heraus, die Agilität einer Tesla wird man einfach so nicht erreichen können.
Jetzt mal unabhängig von Porsche und Tesla, ich stelle mich mal daneben und lasse das vorbeistreichen. Vielleicht nochmal ganz grundsätzlich, auch für die Hörerinnen und Hörer, Stichwort Hardware und Software. Ja, also, und da ist es gleich, ob wir über Porsche oder egal welchen Autobauer sprechen, sag mal, aus der konventionellen Welt kommend als Autobauer oder als Industrieunternehmen, als verarbeitendes Unternehmen, hast du halt ein paar Kernprozesse, die sind da entwickeln, produzieren, vertreiben, ne? Das ist das, wo wir herkommen und in der Entwicklung, jedes Produkt, was du als Hardware in der Hand hältst, das ist ja quasi perfekt oder final, wenn es dann vom Fließband läuft oder wenn du es dann kaufst. Da gibt es keine Möglichkeit, das im Nachgang irgendwie nochmal zu verbessern oder ne, dann kommt mal irgendwie ein Hardware-Stück halbfertig raus und das kriegst du dann hinterher nochmal hinterhergeschoben. Also das gibt's ja nicht. Das muss perfekt sein. Entsprechend ist auch deine Denke und deine Arbeitsweise dein Prozess. Ja, das heißt, wenn du weißt, okay, dieses Fahrzeug, dieses Kabel, dieser Kopfhörer, was auch immer, wenn das auf den Markt kommt, dann weißt du genau, aha, ich will am 1. September 2025 kommt das Ding auf den Markt und dann plane ich mal zurück und dann weiß ich genau, wann ich meinen ersten Strich auf dem weißen Blatt Papier machen muss, damit ich den Prozess nachverfolgen kann und am 1. September auch wirklich Start of Production machen kann oder in den Vertrieb gehen kann zum Beispiel. Das ist so die harte, klassische Entwicklung aus der Hardware-Welt und wie es halt über Jahrzehnte wirklich gut funktioniert hat. So dem gegenüber steht eigentlich die Softwareentwicklung, wo du mal schön davon ausgehen kannst, dass Software nie fertig ist. Nie. Ja, keine Software auf dieser Welt, und das kann man so absolutistisch, glaube ich, sagen, ist jemals final fertig. Weil es erstmal grundsätzlich die Möglichkeit gibt, selbst wenn die Software draußen beim Kunden ist, dass man sie verbessern kann. Ja, das heißt, dann ist die Software vielleicht mal für den Entwickler und für die Verantwortlichen fertig, aber dann erkennt man nochmal was und der Button soll jetzt nicht grün sein, sondern rot und dann soll das Schild nicht hier sein, sondern da. Und dann setzt man sich hin, entwickelt das und schießt im nächsten Update raus und zack, ist es da. So, und jetzt stell dir mal vor, das ist ein Kosmos, der massiv diametral entgegengesetzt zu dem ist, den ich vorhin beschrieben habe. So, und jetzt kommst du in eine Welt, wo du die beiden Welten zusammenbringen musst. Und das ist der Kern des Kerns meiner Meinung nach, vor der Herausforderung, vor der eigentlich Corporate Germany als Ganzes steht. Ne? Und das gilt nicht nur für die Automobilindustrie, sondern für alle. Weil diese Geschichte, dass wir Hardware haben oder irgendwie was Hardware-geartetes, ja, aus der alten Welt, in Hochkomma aus der alten Welt und Themen aus der Softwarewelt, aus der neuen Welt, ja, dass wir die zusammenführen müssen, das ist immanent für die Deutschland AG insgesamt. Ja? So, und da ist es dann auch so, und jetzt steigen wir da ein bisschen tiefer rein, Agilität, Softwareentwicklung, ja, da sagst du nicht, wir gehen am 1. September 2025 live, so, weil dafür musst du ja definieren, wie der Ist-Zustand, wie der Soll-Zustand aussieht, wie ich da hinkommen will und so weiter, sondern du sagst, ich will diesen Nutzen stiften, ja, und irgendwie komme ich da jetzt mal hin. Und wie mache ich das? Indem ich kurzzyklisch iterativ mit MVPs, Minimal Viable Products, Themen definiere und mich so langsam dahin robbe. Das heißt, ich mache nicht das fertige Produkt fertig, beziehungsweise definiere nicht das fertige Produkt, setze mich 2 Jahre hin in meinen Keller, entwickel. Zwischenzeitlich dreht sich die Welt 18 Mal weiter und die Themen sind schon nicht mehr aktuell und ich bin komplett auf dem alten Stand hängen geblieben. Ich komme aber raus und sage, hallo, das ist mein Produkt. By the way, nicht mehr marktfähig, sondern was mache ich? Ich definiere einen kleinen Schritt, wo ich sage, okay, hiermit kann ich mich ranrobben. Das ist schon mal ein Mehrwert, das ist ein Produkt, das ist ein Feature, was Mehrwert liefert. Damit kann ich arbeiten, damit kann ich vor Kunde treten und das kann dann vor Kunde einen Mehrwert stiften und dann kann ich übrigens den Kunden noch fragen, wie er das fand, was er noch so gerne hätte und was überhaupt so gefehlt hat. Das mache ich dann nicht in Zyklen von 2 Jahren, sondern 2 Wochen oder eine Woche. Und nur so, weil in dieser Welt zählt, glaube ich, Schnelligkeit vor Perfektion. Ja, bei Software ist das überall so. Schnelligkeit vor Perfektion. Bei Hardware ist aber Perfektion vor Schnelligkeit. So, und jetzt erklär mal eine Organisation, einem Organismus, der 70, 80, 90, 100 Jahre lang nicht auf Schnelligkeit, sondern auf Perfektion aus war. Wie willst du das rauskneten? Geht ja gar nicht. So. Und meiner Meinung nach ist das Agilität, dass wir, ich appelliere nicht dafür, dass wir unsere Perfektion hinten runterfallen lassen sollten oder die irgendwie komplett missachten, weil ich glaube, das können wir auch gar nicht. Aber ich appelliere sehr wohl dafür, dass wir neben der Perfektion auch die Schnelligkeit erstens lernen und zweitens umsetzen können müssen, um in der Welt zu bestehen. Weil das, glaube ich, entwickelt sich nicht zurück. Im Gegenteil, es geht viel mehr noch in diese Welten rein, dass wir dann mit dem Premium von Hardware gar nicht mehr so lange aufwarten können, weil dieses Premium oder dieser Kredit irgendwann verbraucht ist. Und deswegen kann ich nur dafür appellieren, Schnelligkeit und Agilität ja, zu inhalieren.
Und ist das somit in erster Linie eine Frage des Mindsets? Also dieses Mindset überhaupt so stark verankern zu können in einer Organisation, damit alle eben von diesem Perfektionismus, das für das ja die deutsche Automobilbranche jahrzehntelang bekannt war, damit sie eben davon wegkommt, ja, selbstverständlich auch weiterhin sollen deutsche Automobilisten dafür bekannt sein, gute Qualität in der Hardware produzieren zu können. Aber am Ende ist es das Mindset oder gibt es andere kulturelle Faktoren, die noch ausschlaggebender sind?
Ich glaube, es fängt tatsächlich mit dem Mindset an. Dem folgen natürlich viele andere Themen. Ja, also ich sage immer, keine Hände, keine Kekse. Ja, Mindset bringt mir kein Budget für meine agile Transformation. Ja, da kann ich mich auf den Kopf stellen, mit den Füßen wackeln. Bringt nichts. Deswegen muss im Prinzip, wer A sagt, muss auch B sagen. Das heißt, wenn ich sage, das ist notwendig, Gefahr erkannt, ja, dann ist es nicht nur beim Mindset, sondern auch mit der allokierten Budgets zum Beispiel. Ja, also da fängt es dann meiner Meinung nach an. Und ganz oft ist es in Unternehmen dann auch so, dass es so eine Art Graswurzelbewegung ist. Ne? Also findet dann nicht jeder super geil, wenn man dann auf einmal anfängt, altbekannte Strukturen, Rezepte und Muster komplett aufzubrechen und Dinge ganz neu zu machen. Also da muss man auch schon mutig sein und sich durch diese ganzen Grabenkämpfe dann auch durchkämpfen, weil du nun mal Themen aufbrichst, weil du nun mal bekannte Standards irgendwie komplett hinterfragst. Ja, und dann auf einmal für die Sache dann auch gerade stehen muss. Und dann guckt auch jeder, ha, hat's geklappt? Und beim ersten Gegenwind, wo es dann nicht geklappt hat, irgendwas schiefgegangen ist und so weiter, da weißt du genau, auf wen dann geguckt wird. Und auf den, der es halt irgendwie dann vorangetrieben hat zum Beispiel. Ne? Und deswegen glaube ich, ist neben dem Mindset dann auch Mut ein Teilbestand davon, dass man dann auch wirklich mutig genug ist, das Ganze gegen alle Widrigkeiten und Widerstände zu fahren. Ausdauer, ja, weil das dauert lange und ich glaube, das ist es sind dicke Bretter, die man bohren muss. Und dann am Ende dann auch, wie gesagt, das Management-Commitment, mit dem man dann auch wirklich solche Transformationen dann auch machen kann. Agilität ist meiner Meinung nach das Betriebssystem der digitalen Transformation. Ja, also wenn wir jetzt hier über, ne, digitale Transformation ist jetzt ziemlich bekannt, also ich will nicht sagen ausgelutscht, ja, aber auf jeden Fall keine neue Erkenntnis mehr, aber dass dem eigentlich Agilität zugrunde liegt und man nur mit so einem Mindset dann auch wirklich die Themen nachhaltig verändern kann, das ist, glaube ich, hier und da noch eine Unbekannte.
Cihan, wir haben einen großartigen Abriss deines Lebens gemacht, der Dinge, die dir wichtig sind, auch deine beruflichen Aktivitäten haben jetzt auch hier bei schweißtreibenden Temperaturen uns ausgetauscht. Was sind deiner Meinung nach, so wenn du jetzt, du bist noch sehr, sehr jung, aber Anfang 30, du blickst zurück, sagst du, du hast einfach viel Glück gehabt oder war es am Ende die harte Arbeit, die eben deine Mutter dir auch schon die ganze Zeit geimpft hat?
Eine Mischung aus beidem. Ich glaube, der Hunger nach mehr, also diese Entschlossenheit, diese manische Entschlossenheit, aus den Chancen, die man hat, mehr zu machen. Ja, also wie regelmäßig habe ich gehört, also in deinem Alter hatte ich sowas nicht und als Waisenkind groß geworden in der Türkei der 60er, 70er Jahre, also wirklich komplett chancenlos. Ja, also dass eine Generation sich aufgeopfert hat, diese Wege eingeschlagen hat, damit die Kinder es einfacher haben. Ich glaube, das war eine ganz massive Triebfeder für alles, was danach gekommen ist. Das ist dann vielleicht nicht die konkrete Rezeptur, um das zu studieren und hierhin zu gehen und mit dem zu sprechen und sonst irgendwas, aber ganz klar super transparent Werte vermittelt hat und auch so ein Stück weit den Horizont hat erweitern können, zu sagen, du hast die Möglichkeiten, wir sind hier in Deutschland, was ja auch so ein Stück weit ein Commitment dann für dieses Land eigentlich ist, nicht wahr? Also geht auch total unter, also in Familien, wie es meiner war, dass man da dieses System so unendlich schätzt, dass man weiß, okay, natürlich hat es hier und da auch Diskriminierung / Rassismus und so weiter, das ist völlig klar, aber trotzdem, dass man sich im Kern des Kerns auf das System, dass man sich auf das Rechtssystem, dass man sich auf das Schulsystem und so weiter verlassen kann, dass man sagt, okay, wenn man die Leistung bringt, dann geht es irgendwie. Natürlich braucht es vor der Klammer da den Funken und den Wegbereiter und den Weg dahin, aber wenn man das dann macht, dass man das dann doch irgendwie schafft, ja, also dass dieser Aufstieg durch Bildung, diese Integration durch Bildung, dass all das nicht irgendwie komplett versperrt ist und die Gesellschaft in Kasten lebt, wo man dann nicht mehr rauskommt und so weiter. Ich glaube, das ist so etwas, was für mich mein ganz persönliches Flywheel war und mit Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre, wo die Themen so ein bisschen gesetzt waren, ne, und dann noch irgendwie so wahnsinnig Glück gehabt, diesen MBA machen zu dürfen an einer der besten MBA-Schulen Europas, ja, das hat dann das Flywheel nochmal massiv ins Drehen gebracht und heute fühle ich mich, also gehe ich fast unter in dem Gefühl der Verantwortung, das ich empfinde, weil ich sage, ey, wie privilegiert bin ich eigentlich, dass ich all das gehen durfte und machen durfte und versuche wirklich jedem, der irgendwie nach Hilfe ächzt und fragt und irgendwie dann an mich herantritt mit einer gewissen Ehrlichkeit und sagt, hey, Gian, ich habe dich hier gelesen, ich habe da von dir gehört und schau mal, ich bin in derselben Situation, könntest du mir vielleicht, ja, und diese Nachricht kommt fast täglich in meinem LinkedIn, dass ich dann nicht sage, oh mein Gott, habe ich jetzt echt gar keine Zeit für und so weiter, sondern sag, okay, das ist you gotta pay back, ja, also that's part of the deal, ja, also den ich mir selber irgendwie gegeben habe und dann Sonntagabends, wenn die Kinder schlafen und so weiter, mich dann hinsetze und sag, so, jetzt machen wir mal einmal Filter auf ungelesen und dann fangen wir ganz unten an und sagen, hallo Liebe, so und so, ne, und dann zack, zack, zack und dann habe ich irgendwie dann und wann noch Zugfahrten oder Autofahrten. Und dann stelle ich mir halbe Stunde Calls mit den Herr- und Damenschaften jeweils ein und dann machen wir einmal Live-Coaching. Ich weiß, dass ich da in meinen Rahmen und Möglichkeiten begrenzt bin und ich kann auch nicht allen helfen und ich bin auch nicht Robin Hood und so weiter, völlig klar. Ja, weil das höre ich dann immer aus meinem Umfeld so, ey Gian, du machst dich echt kaputt damit und hör mal auf und ne und so weiter. Ja, alles schön und gut, aber wie gesagt, ich empfinde es als Verantwortung, dem Geschenk, dass ich im Leben, also ne, dass ich so beschenkt bin im Leben mit dem, was ich gehen durfte, was ich machen durfte, dem auch ein Stück weit gerecht zu werden, weil dann schließen wir vielleicht damit ab, der Islam sieht halt auch ein Almosen vor, ja, also wenn du Geld hast, wenn du wohlhabend bist, dann bist du verpflichtet dazu, nach gewissen Logiken und so weiter von dem was zurückzugeben. Ich glaube, Wissen teilen ist auch ein Stück weit eine Art des Almosengebens und das nennt man Zakat und ich nenne das Zakat meines Wissens und wenn ich damit einen kleinen Funken weitergeben kann in einem wirklich Viertelstundengespräch, happy me.
Lieber Gian, wohl wissend, dass das eigentlich schon das Beste war, was man tun kann, um dieses Gespräch abschließen zu wollen, dennoch die Frage, die ich auch immer wieder an unsere Gesprächsteilnehmer stelle. Gibt es noch irgendeinen Aspekt, den du gerne der Community mitgeben möchtest?
Ich glaube, dass wir uns sowohl im Arbeitsleben als auch im Privaten, dass wir gut daran tun, wirklich offen unsere Denkmuster, unsere Schubladen, die man ja unweigerlich hat, dass man die mal für sich selber einfach nimmt und einmal komplett, also komplett rauszieht aus dem Regal und dann sich das Regal einmal ohne Schublade anschaut und die Schubladen mal komplett beiseite legt. Und niemand ist gefeit davor. Ich glaube, jeder hat sie, ne, auch ich und viele andere, ja. Also das ist, glaube ich, völlig klar. Und wenn man in dem Deutschland, in dem wir jetzt leben und gemeinsam in dieser Gesellschaft sein Leben gestalten wollen, sowohl im privaten als auch im beruflichen Kontext, wenn man sich da, ich will jetzt nicht das Wort Diversity bedienen, weil ich glaube, es ist viel, viel mehr als was wir unter Diversity verstehen, ja, nämlich, dass wir gemeinsam mit allen Vertreterinnen und Vertretern, mit allen Denkweisen, Strukturen und Herkünften und so weiter an einem Tisch sitzen, dann glaube ich, ist das sehr förderlich für die Gesellschaft. Und das Tisch, und damit beende ich es gerne, das Tischbeispiel von Aladin Al-Mafalani, das finde ich immer sehr, sehr vielsagend. Ja, also dass man im Prinzip, also vielleicht an den Generationen der Gastarbeiter das festmacht und sagt, okay, die erste Generation, die hatte keinen Platz am Tisch, die hatte auch nicht mal irgendwie einen Katzentisch oder so einen Beistelltisch, die hat sich auf den Boden daneben dran hingesetzt, das war die Generation der Großeltern, von uns zumindest. Die zweite Generation, die hat sich so ein Stück weit so einen Platz am Tisch mit erkämpft oder war dann da einfach, ja, aber dann immer noch ganz am Rand oder vielleicht an so einem Beistelltisch. Die dritte Generation, dazu zähle ich, wir sitzen mit am Tisch und sind da und versuchen uns an die Manieren und an all das am Tisch zu gewöhnen. Die vierte Generation, die fortfolgenden, die werden nicht einfach nur mit dem Platz am Tisch zufrieden sein, sondern die werden mitentscheiden wollen, was gekocht wird. Ja, und das ist, glaube ich, sinnbildlich für die horizontale und vertikale Integration in der Gesellschaft, dass man sich dann auch irgendwann als selbstverständlichen Teil davon fühlt und im Übrigen sich dann auch für nichts entscheiden muss, sondern einfach nur für seinen positiven Beitrag im Leben. Ja, weder bin ich ausschließlich deutsch, noch bin ich ausschließlich türkisch. Ja, ich bin der ich bin. Und richtig gut wird es, wenn man sich gegenseitig so akzeptiert, sowohl im beruflichen als auch im privaten. Hm.
Der Mensch im Vordergrund. Ich glaube, das ist ein tolles Schlusswort, lieber Cihan. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit und die Revue, die du uns hast durchlaufen lassen hinsichtlich deines Lebens, aber auch des beruflichen. Vielen Dank. War eine große Freude.
Ganz herzlichen Dank, Yusuf, für die Einladung.
Liebe HörerInnen von Migrant Story, wir brauchen eure Unterstützung. Wir benötigen eure Bewertung oder besser noch einen Kommentar in eurer Podcast-App, wie zum Beispiel Apple Podcasts. Aber es gibt natürlich noch sehr viele weitere Podcast-Apps. So könnt ihr unser gemeinnütziges Projekt unterstützen, bekannter zu werden. Auf migrantstory.org könnt ihr euch außerdem für unseren Newsletter eintragen und regelmäßig neue, inspirierende Lebensgeschichten entdecken. Ton Simon Graf, Produktion Stereotype Media, Redaktion Yusuf Breschner, Special Thanks Doana Breschner und die gesamte Breschner-Familie.